Moin aus Hamburg, Dienstag, der 29. April, Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Moin Jan.
Moin, moin.
Wir haben viel zu besprechen heute.
Sehr viel. Es war einiges los am Wochenende. Allen voran der Ironman Texas.
Ganz genau. Ich bin ein bisschen aufgejuckelt schon, weil es so viele Sachen gibt, die ich unbedingt mit dir besprechen will.
Wir haben schon vor dem Wochenende gesagt, es wird so ein geiles Wochenende. Wir hatten so eine große Vorfreude.
Und Spoiler, es wurde. Und deswegen starten wir auch gleich. Aber bevor wir das machen, machen wir ja noch ein bisschen Werbung. Der Presenter der heutigen Episode ist FeelsLike, der Spezialist für eine effektive Regeneration durch Neurokomplexe. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr im Internet unterwegs seid, Instagram und so weiter, dann habt ihr zum Beispiel Athleten gesehen wie Patrick Lange, Rico Bogen, Jonas Deichmann, die mit so kleinen Flaschen hantieren. Das ist FeelsLike. Das sind die Produkte von FeelsLike, zum Beispiel der Muscle-Komplex, den man nach dem Training auf beanspruchte Muskeln und Gelenke aufträgt und damit die Regeneration beschleunigt. Wir haben das ausprobiert und können bestätigen, dass man unmittelbar nach dem Auftragen ja so richtig so ein angenehmes Gefühl der Entspannung kriegt in den eingeschmierten Bereichen. Das klingt zunächst verrückt, aber es ist tatsächlich so, denn es hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Neurokomplexe basieren nämlich auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress, Schlaf, alles Dinge, die die Regeneration betreffen. Und die Haut ist extrem beteiligt, denn über das periphere Nervensystem ist sie mit dem Gehirn verbunden und sendet direkte Signale. Und genau da setzt der Muscle-Komplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Gehirn, an dieser Stelle bitte die Verspannung lösen. Das funktioniert, weil FeelsLike auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt und das zu 100%. Da ist nichts drin, was nicht reingehört. Kein Wasser, kein Alkohol, 100% Wirkstoff. Natürlich von höchster Qualität und mit unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Das überzeugt nicht nur uns und wirklich namhafte Triathleten, wie wir eingangs besprochen haben, sondern auch zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft und, sagen wir, wie es ist, den neuen deutschen Meister, meine Bayern aus München. Ihr solltet das auch ausprobieren, ihr solltet das nachmachen und die Produkte von FeelsLike testen. Und der erste Schritt dafür ist, ihr geht auf www.feelslike.sport und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und selbstverständlich haben wir auch einen Preisvorteil für euch rausgehandelt. 10% gibt's und den bekommt ihr, wenn ihr mit dem Code CL10, alles zusammen, CL10 agiert, 10% Preisvorteil. Alles übrigens komplett risikofrei, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Infos und alles, was ich gesagt habe, findet ihr in den Shownotes. Yo, der Iron, yo.
Yo.
Yo kommt aus Texas, hieß es beim Bund immer, früher, aber das nur so am Rande, der Ironman Texas. Ironman Pro Series ist im vollen Gange, es war die zweite Langdistanz und da guckt man natürlich besonders hin, weil die Langdistanzen sind ja schon was Besonderes, da gibt's richtig Punkte abzuräumen.
Und nachdem in Südafrika ja schon die großen Namen wie Magnus Dietleff oder Martin van Riel in die Saison gestartet sind, waren jetzt auch erstmals die Norweger am Start.
Genau, die also erstmal auf der Langdistanz, genau. In Oceanside haben wir sie ja schon gesehen, da gab es einen kleinen Vorgeschmack. Und jetzt ist natürlich eben besonders wichtig. Besonders wichtig ist es, weil es eben 5000 Punkte zu holen gibt und Christian Blumenfeld hat es nach Oceanside gesagt, er hat gesagt, so ein Ironman 70.3, den kann man nochmal verkraften, wenn der nicht so gelaufen ist, wie man will. Aber beim Ironman, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da kann man nicht beliebig in den Kalender immer nochmal eine reinstopfen, wenn man sagt, irgendwie so, das waren jetzt zu wenig Punkte für meine ambitionierten Ziele. Ja, und deswegen kann man sagen, alles richtig gemacht, Herr Blumenfeld, ja, okay. Oder?
Also ja, wir haben schon viel drüber gesprochen, auch in den vergangenen Tagen, aber das, was er gezeigt hat beim Ironman Texas, wirklich, also das ist eine Ansage, vor allem zu dem Zeitpunkt jetzt in der Saison, unter 4 Stunden Rad gefahren, 2:34er Marathon gelaufen, insgesamt 7:24 unterwegs gewesen, nur 56 Sekunden langsamer als Magnus Dietleff im vergangenen Jahr in Rot. Nicht mehr so weit entfernt von seiner Zeit, die er mal auf Cozumel aufgestellt hat, bei seiner Langdistanz Premiere, 7 Stunden 21 waren es da, also nur knapp 3 Minuten dran vorbei. Und das zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison ist schon echt eine krasse Ansage.
Und das ohne die berühmte Rückenströmung, die ihm ja immer wieder vorgehalten wird, obwohl er nichts dafür kann. Er hat sich einfach einen besonders schnellen Ironman damals ausgesucht, um die Weltbestzeit gleich mal im ersten Versuch abzuräumen. Ja. Das war ja damals so als Demonstration gedacht, ne? Da haben sie gesagt, okay, wir zeigen euch jetzt, dass dieses Langdistanz-Ding, dass wir das auch drauf haben. Und dann haben sie sich gleich eingewählt, wo sie gesagt, da ist die Chance besonders gut, dass wir da einen Flock reinhauen können. Ja. Das ist ihnen gelungen. Ja, und du sagst es, jetzt ist es soweit. Wir nähern uns dieser Marke und auch anderen wahnsinnig schnellen Marken immer schneller. Man hat das Gefühl, ja, und nicht nur das Gefühl, sondern man kann es an den Zeiten ablesen, dass die Langdistanz einfach in andere Sphären vorgedrungen ist.
Ja, jetzt auch in Texas 17 Männer unter 8 Stunden.
Ja, krass.
Ich habe eine Statistik gesehen, dass in der Zeit von 2019 bis 2024 insgesamt 15 Männer unter 8 Stunden in Texas waren und jetzt allein bei diesem Rennen 17.
Ja, es ist tatsächlich so, und angesichts dieses unfassbaren Vorsprungs, den Christian Blumenfeld sich da rausgearbeitet hat, du kannst mir bestimmt genau sagen, wie viele Minuten er vor Antonio Benito Lopez ins Ziel gekommen ist.
8 Minuten und 3 Sekunden.
Sehr guter ja. Mann hier am anderen Mikrofon. So will ich das sehen. Ja, also wahnsinnig großer Vorsprung und trotzdem eben die anderen, dadurch verblassen so ein bisschen die anderen Zeiten, die ja auch sensationell waren, die dann dahinter kommen und wo sich echt viele gebettelt haben und sehr, also besonders bei den Männern, über die Frauen sprechen wir natürlich danach, wahnsinnig, ja, dichtes Feld. Und man hatte im Vorfeld eben diesen, würde ich schon so sagen, kann man sagen, diesen einen Top-Favoriten mit Christian Blumenfeld, da hätten wir uns drauf geeinigt. Aber dann wurde es auch schon wirklich so geballt in der Liste, dass man sagen konnte, naja, da bewerben sich einige fürs Podium.
Ja, ich habe mich auch beim Schreiben des Favoritenchecks, den wir immer in der Rennwoche veröffentlichen, wirklich schwer getan, wenn ich damit in die engere Auswahl nehme. Ich hatte dann zum Glück Antonio Benito Lopez und Rudy von Berg mit drin, die auf den Plätzen 2 und 3 ins Ziel gekommen sind. Aber auch so jemand wie Paul Schuster, der dann auf den 6. Platz gekommen ist, auch das Nizza-Ticket sich geholt hat. Ich habe mit ihm auch ein bisschen gesprochen nach dem Rennen. Das Interview findet ihr auch auf trimark.de. Ja, wie gesagt, 6. Platz in 7 Stunden 38 und er meinte dann auch, ja, wenn man 7 Stunden 38 für eine Langdistanz braucht, dann war es auf jeden Fall nicht gebummelt.
Nee, das kann man so sagen, ja. Ja, für ihn natürlich super, dass das geklappt hat für ihn, weil es war natürlich auch durch das Rennen, es gab eine riesen Radgruppe als erstes und so weiter und dadurch ja natürlich auch immer so ein bisschen unübersichtlich, ne? Ich bin zwar nicht ganz weit weg, aber wie viel passiert da vorne und bin ich vielleicht am Ende der Dumme, der dann eben auf den Bubble-Boy-Platz kommt, irgendwie letztendlich derjenige, der ihm nicht die Quali löst, aber es scheint so, als wenn er da die Ruhe bewahrt hat und dann eben auch ja doch mit seinem Marathon am Ende dann eben es geschafft hat, sich immer weiter ranzuarbeiten.
Ja, er meinte dann auch, dass er irgendwie auf den letzten 8 Kilometern alle großen Namen nochmal eingesackt hat, also Leon Chevalier, Cameron Wurf, Gustav Iden hatte er alle nochmal überholt.
Ja.
Also richtig gut gepaced auch von ihm.
Absolut. Und ja, du hast die Quali angesprochen. Vielleicht hauen wir die einfach schon mal raus, wer es war bei den Männern. Eben Antonio Benito Lopez, Rudi von Berg, Daniel Beckegaard, Kaspar Stornes und der angesprochene Paul Schuster. Christian Blumenfeld und Gustav Iden mussten nur validieren aufgrund ihrer ehemaligen WM-Titel. Das sind sozusagen noch die Altlasten. Wir haben das hier schon häufig thematisiert. Jetzt aktuell ja nur noch der Weltmeister, die Weltmeisterin direkt qualifiziert und eben die dieses Recht noch besitzen sozusagen, bis es ausgelaufen ist, dieses System, wie es früher war, dass man über mehrere Jahre sozusagen ein Startrecht hat, dass man nur eben validieren muss. Deswegen auch die beiden eben ihre Plätze und ja, es füllt sich.
Ja, viele Deutsche auf jeden Fall schon. 8 Männer sind jetzt schon qualifiziert für die WM. Das, also im vergangenen Jahr waren es glaube ich 5 am Start.
Ja, möglicherweise steuern wir da auf ein neues Rekordergebnis zu. Das wird man natürlich durch die Saison beobachten. Gibt ja noch ein paar Rennen und auch ja viele von denen, die wir jetzt da gesehen haben, werden wir ja auch nochmal sehen. Das haben sich ja der eine oder andere eben auch für Frankfurt angekündigt.
Ich weiß gar nicht, wie das bei Finn Große Fräse aussieht. Ist der auch für Frankfurt?
Das ist auf jeden Fall, hat er das in seinem übergeordneten Plan, von dem er ja immer gesagt hat, der ist vielleicht noch flexibel, der muss mal gucken, wie er den anpasst aber und was sich realisieren lässt. Aber Frankfurt wollte er nach dem letzten Jahr auf jeden Fall auch wieder machen. Ja, vom Pech verfolgt, Finn Große Fräse.
Ja, 26. ist er geworden. Willem Hirsch ist gar nicht erst ins Ziel gekommen. Für ihn ist natürlich auch das große Ziel. Obwohl, der ist
qualifiziert.
Der ist qualifiziert, ja. Ne? Stimmt. Ja, dann. Ausrutscher. Genau.
Ja, aber bei Fingros of Hirsch habe ich tatsächlich gedacht, so, wie bitter ist das? Du bereitest dich extrem gut vor. Du weißt, du bist gut drauf. Fitness stimmt, alle Werte und so weiter. Und dann machst du eine Reise, die ja wirklich nicht einfach um die Ecke ist, sondern einfach mit hohem zeitlichen, finanziellen Aufwand verbunden ist. Und ich meine, da unterscheiden sich die Leute natürlich auch. Ich meine, mit fantastischen Sponsoren ausgestattete Teammitglieder wie die Sieger, die schütteln das leichter aus ihrem Budget als die Leute, die eben in den zweiten und dritten Reihen da um die Quali-Plätze kämpfen und dann passiert dir sowas und du bist raus aus dem Rennen und es war einfach für die Katz außer Kosten nichts gewesen.
Ja, zwei Plattfüße für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, also extrem viel Pech, aber es gab auch viele Platten. Gustav Iden hatte sogar drei Platten.
Ja, wirklich kurios und das beschäftigt mich nachhaltig jetzt die Tage. Wie kommt es dazu, dass es so viele Reifenpannen gibt auf einmal wieder? Ich meine, gut, der Asphalt soll nicht besonders gut gewesen sein, aber normalerweise würde man sagen, mit der richtigen Reifenauswahl, die vielleicht jetzt nicht, ja, also da bin ich immer so ein bisschen konservativ, ich würde immer dazu raten, nicht alles auszureizen, also ich würde jetzt nicht den letzten Zeitfahrreifen aufziehen, von dem man sagen würde, so, das ist jetzt das ultimativ schnellste Pannenschutz, ist mir egal, das würde ich, glaube ich, auf der Langdistanz nicht eingehen, das Risiko, aber das werden natürlich auch welche machen, aber selbst dann, mit guten Sealant, Tubeless, sollte das in der Regel eigentlich vorbei sein, diese Zeit der Plattfüße. Und wir können da natürlich jetzt nicht reingucken und wir können auch nicht sagen, die haben irgendwas falsch gemacht, die haben das falsche Material gewählt oder so weiter. Aber nur mal so, ich meine, vielleicht auch als Denkanstoß für uns alle, wie schnell das gehen kann. Es ist halt auch, ich meine, du kannst die beste Milch und die beste Kombi haben, aber wenn das Zeug ausgetrocknet ist, dann bringt es halt nichts mehr. Und das geht manchmal sehr, sehr schnell. Und das kann von innerhalb von Tagen, von Wochen sich das Blatt halt wenden von es war noch okay zu bringt mir jetzt gar nichts mehr. Und dann machst du den Reifen runter und hast nur noch eine Schicht drin, aber keine Milch mehr. Das geht halt super schnell. Deswegen würde ich immer sagen, vor jedem Rennen, definitiv vor jedem Rennen die Milch austauschen. Riesensauerei, Riesenaufwand. Aber ich meine, warum machen wir das? Ne? Und ich meine, auf Age Grouper Seite auch, das kostet alles Geld. Man investiert extrem viel. Da muss man die Milch, glaube ich, einfach auch noch mit in die Kalkulation gießen, sozusagen.
Ist auch nicht das teuerste Equipment, was man braucht für
den Sport. Aber es ist natürlich, ist schon Aufwand. Ne? Ja. Die Reifen sind teuer, ist alles. Aber ich meine, wenn man es macht, warum macht man sich diesen Aufwand mit dem ganzen Zeug? Damit, dass es einen im Notfall eben von einer Reifenpanne schützt. Und ja, da muss man halt einfach sich manchmal im wahrsten Sinne des Wortes die Finger schmutzig machen. Glaube ich. Ohne jetzt Gustav Iden da einen Vorwurf machen zu können. Ich weiß nicht, was er aufgezogen hat und wie er das kombiniert hat. Vielleicht hat er auch einfach extrem Pech gehabt oder an dem Tag. Es war nicht, es ist halt, man muss es halt sagen, es ist halt tricky. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und es muss richtig funktionieren, aber naja.
Die Frage ist ja auch, was war da mit den Ersatzlaufrädern los, die er dann von dem Begleitmotorrad bekommen hat, wenn er dann nochmal Platten hatte.
Gut, da weiß ich jetzt nicht, ob er vorne oder hinten, aber eins von beiden wird es auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Da muss man aber eigentlich schon sagen, also das haben sie natürlich fantastisch gemacht. Es gab diese Bilder von, die gehen jetzt auch eben durchs Netz, von diesem sehr, sehr gut getimten Wechsel, ne, weit nach vorne rausgefahren, sich bemerkbar gemacht, dass er einen Platten hat, er braucht ein neues Laufrad. Die Leute standen bereit, wussten Bescheid und er konnte quasi wie Formel 1 mäßig ranfahren, den Wechsel durchführen lassen und wieder raus. Und er hat nicht mal die Gruppe verloren, er ist dann von vorne nach hinten durchgerutscht, aber das war schon ganz schön gut. Das sah gut aus.
Besser als sein Teamkollege.
Tja.
Aber da kam einfach Pech. Hast du kein Glück, kommt noch Pech dazu.
So ist es. Ja, also insgesamt auf jeden Fall auf dem Rad schon wahnsinnige Dinge gesehen. Große Gruppen, auch Positionswechsel, viele Favoriten, eine Riesenkette, die sich dann gebildet hat. Also das war schon ziemlich, ziemlich gut. Und was man bei den Männern auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist Cameron Wolf, der sich erstmal ranarbeiten musste. Aber anders als in der Vergangenheit, ist er auf einmal, ich will jetzt nicht sagen, vorne mit dabei beim Schwimmen, das stimmt nicht, aber er hat es irgendwie geschafft, diesen Rückstand, den er früher hatte, der riesig war mitunter, zu minimieren. Also da ist auf jeden Fall richtig, richtig was passiert und offensichtlich hat er das Radfahren auch nicht verlernt, denn ihm ist etwas gelungen, was noch nie jemandem gelungen ist. Er ist die 180 Kilometer in 3 Stunden 53 und 32 gefahren. Ein neuer Rekord.
Neue Weltbestzeit. Schneller als Robert Kallin im Vorjahr beim Ironman Vitoria. 3 Stunden 54 ist er da gefahren. Also eine ganze Minute schneller. Und wie du angesprochen hast, er hatte nur 3 Minuten Rückstand beim Schwimmen. Das ist für ihn schon richtig gut. Wenn man ihn da auch vielleicht mit anderen, ich sag mal, semi-professionellen Schwimmern wie Lionel Sanders und Sam Long vergleicht, wo er ja eigentlich immer so auf dem gleichen Level mit denen war. Also einen richtig krassen Sprung nach vorne gemacht. Und ja, wie du angesprochen hast, neue Weltbestzeit auf dem Rad für 180 Kilometer, 3 Stunden 53, 32.
Ja, das führt natürlich dann dazu, dass man das Rennen anführt, wenn man sowas abliefert. Das ist ihm dann gelungen auf der Laufstrecke. Und ich meine, ich kann mich auch nur auf der Langdistanz, korrigiere mich aber auch nur an ein Rennen erinnern, wo es halt wirklich geklappt hat, wo er in Kopenhagen Lionel Sanders quasi die Stirn bieten konnte bis zum Schluss. Ansonsten ist das halt was, mit dem er halt auch leben muss. Aber was ich halt so faszinierend finde, ist, dass er halt auch echt voll daran arbeitet. Ne? Er ist halt 41, glaube ich, mittlerweile. Und wir reden ja jetzt über die Jahre immer. Er schafft es immer wieder, so in diese Nähe der absoluten Weltspitze zu kommen. Trotzdem, was er veranstaltet, trotz seines Alters, trotz dieser Schwimmschwäche, er es dann auch jetzt auch nochmal schafft, wo es dann heißt, ja, Radfahren können sie mittlerweile alle, alles ist aerodynamisch aus und so weiter und so fort. Es wird von anderen Leuten auf einmal als die besten Radfahrer geredet und dann haut er so ein Ding raus. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Also dieser Sportler fasziniert mich jedes Mal und er hat einfach so fantastische Laune dabei. Ja. Einfach gut. Wurde halt nicht belohnt, wurde dann soweit durch, ne, des einen freut es anders leid, anderen leid. Paul Schuster hat ihm dann den Platz letztendlich streitig gemacht, aber ist noch einen weiter runtergegangen, ne? Er ist Achter geworden am Ende. Ja, hat er gesagt, er ist hochgegangen wie eine billige Uhr, auf Strava gepostet. Er hatte diesen kurzen Moment, in dem er mit Nick Thompson und Antonio Bedito Lopez und Christian Blumenfeld zusammen mitgelaufen ist. Dafür muss man dann manchmal bezahlen, wenn man sagt, okay, lass mir mal dranbleiben. Man konnte auch wieder sehen, dass er sehr mitteilungsbedürftig war. Das finde ich auch immer geil. Er hat immer mit jedem was zu besprechen, ob sei es vorm Rennen oder bei der Pressekonferenz oder beim Pro-Briefing und so weiter. Es ist einfach richtig, richtig gut immer. Also kann man sich sicher sein, Cameron Wolf hat immer noch einen Kommentar dabei und den hat er auch dann, die haben auch sich ausgetauscht und ich wäre so gern dabei gewesen, ich hätte so gern gehört, was sie gesagt haben letztendlich in dem Moment. Ja, aber es war dann schnell vorbei. Christian Blumenfeld hat Nägel mit Köpfen gemacht und hat einfach in einer Art und Weise, von der wir uns ja vorher gefragt haben, sehen wir die, ne? Alles, was hängen geblieben ist aus der letzten Saison von Christian Blumenfeld ist, Olympia nicht so geklappt, wie man sich's gedacht hat. Frankfurt, ja, da kam er spuckend aus dem Häuschen, war trotzdem gewonnen, ja, da waren die Besten auch nicht da. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und dann dann auf Hawaii als großer Favorit groß gescheitert. Und das hat sich festgesetzt, finde ich, bei dem einen oder anderen. Und ich konnte mich auch nicht davon freimachen. Ich hatte mehr Fragezeichen, als ich geglaubt habe vor dieser Saison.
Ja, aber er hat seine Probleme ja auch scheinbar in den Griff bekommen. Also er hatte ja gar keine Probleme, sei es Magenprobleme oder irgendwas anderes, das Material halt gehalten. Und in den vergangenen Rennen in Frankfurt auch, wo er ja wirklich ein beeindruckendes Rennen auch abgeliefert hat, 2 Stunden 32 da den Marathon gelaufen ist, danach war der fix und fertig. Und auch bei allen anderen Rennen, in denen er immer am Start war, auf Hawaii, als er Dritter geworden ist, musste er abtransportiert werden. Und man hat ihn eigentlich immer nur entweder sich übergeben oder
ist auch selbst Boden in St. George bei seinem Titel war er auch erst nicht vorzeigbar.
Und jetzt in Texas saß er im Ziel und hat noch Selfies gemacht und ist da rumgelaufen. Und nach so einer Vorstellung dann noch so aktiv und fit zu sein, das sollte den anderen zu denken geben.
Ja, auf jeden Fall. Also das war, finde ich, auch beeindruckend. Und er hat auch danach, man konnte ihm diese Zufriedenheit auch ansehen und auch anmerken im Interview am Ende noch im Ziel, wo er einfach auch gesagt hat, er freut sich auch darüber, dass das alles bei den Bedingungen und so, ne, alles so fantastisch geklappt hat. Probleme hat er im Griff, da hat er ja vorher schon drüber spekuliert, was das so sein könnte, dass das gar nicht so unbedingt mit Verträglichkeit zu tun hat. Scheint ihm gelungen zu sein, das alles drin zu behalten sozusagen. Und wie gesagt, die Bedingungen waren knackig, es war heiß, es war direkte Sonneneinstrahlung häufig, die Luftfeuchtigkeit muss sehr, sehr unangenehm gewesen sein. Ja, das sind ja beste Voraussetzungen. Die können einen noch bei wichtigen Rennen ereilen, diese Bedingungen. Und damit jetzt umgehen zu können, das ist auf jeden Fall ein Fund, das man mitnehmen kann in die Saison. Ich bin wirklich extrem gespannt, wo da sich zeitenmäßig dahin bewegt. Und Christian Blumfeld gehört halt eben auch zu diesen Athleten, die sich für Frankfurt angekündigt haben. Das wird ein Spaß.
Magnus Dietlef auch. Alle werden da sein. Ja. Patrick Lange wird da sein. Es wird ein krasser Schlagabtausch.
Ja, und das wird extrem wichtig. Ne? Wir haben es eingangs eingedeutet, die Wertung der Pro Series, wer die im Blick hat, der braucht halt eben diese guten Punkte. Und ja, da hat Christian Blumenfeld ja den anderen so ein bisschen den Spaß dran verdorben, glaube ich. Ne? Weil ich meine, da denkst du kommst als Zweiter, Dritter, Vierter ins Ziel und denkst so, ja, das dürfte eigentlich noch ganz gute Punkte geben.
Ja.
Das war dieses Mal nicht der Fall.
Nee, wenn du 8 Minuten Rückstand hast, das ist sogar auf einer Langdistanz eine Welt auf den ersten und dann gehen dir schon mal wichtige Punkte für die Pro Series flöten.
Absolut. Was muss man noch festhalten? Antonio Benito Lopez stehen Hüte fantastisch. Im Ziel gab es Cowboy-Hüte und der hat auch in seiner spanischen Heimat schon Hut-Trophäen, sind ja beliebt im Triathlon. Sollte man auf jeden Fall auch weitermachen. Also liebe Veranstalter, wir lieben diese Bilder und der Cowboy-Hut in Kombination mit seinem fantastischen Schnurrbart, das war richtig Texas-like, das kann man schon so sagen.
Ja, Christian Blumenfeld stehen keine Hüte, muss ich dazu sagen.
Ich finde ja dieses Ninja-Band geil, ja, wenn er sich das umbindet. So, ne?
Aber weder der Käsehut in Milwaukee war so wirklich für ihn von Vorteil, noch der Cowboy-Hut, obwohl er noch seine Red Bull-Kappe oben drauf gesetzt hat. Das fand ich auch sehr gut.
Ja. Ich überlege gerade. Ja. Ja. Ja, da kann man nichts machen. Aber das dürfte ihm egal sein.
Das
ist nur am Rande. Wir lieben diese Bilder. Von daher, also da auf jeden Fall 10 von 10 für Antonio Benito Lopez. Und ja, und Rudi van Berg, um den Dritten auch nochmal zu würdigen. Man hatte den Eindruck, er greift jetzt nie so richtig in die Entscheidung des Rennens ein, aber er war die ganze Zeit da, um eben das Podium abzugreifen und die Quali sicher zu machen. Das ist ihm gelungen. Darauf angesprochen, ob das nicht ein fantastisches Rennen für ihn war, hat er auch so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, naja, ich habe hier schon gewonnen. Also von daher, war gut so. Aber eben jetzt hier auf den Sieg zu spekulieren, wäre vielleicht auch, das wäre schon ein ganz schöner Happen gewesen, sich den mitzunehmen bei dem Feld. Aber deswegen, von daher, Podium sehr, sehr, sehr beachtenswert. Und das gilt auch für den Vierten im Bunde, der dann eben nicht die große Bühne bekam dann am Ende, aber für Daniel Beckegaard sicherlich ein Riesenschritt nach vorne.
Ja, auf jeden Fall. Also vor einem halben Jahr noch die Diagnose Bandscheibenvorfall bekommen und hat viel so Rehabilitationssachen gemacht, gar nicht so wirklich spezifisches Triathlon-Training und dafür jetzt den vierten Platz und ja, ein richtig gutes Comeback wieder zu feiern, ist schon richtig stark für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Also die Quali auch mit dabei rausgesprungen. Auch ja noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison. Das heißt, man kann sich jetzt konzentrieren, man kann gucken, diesen neuen Aufbau mit seinem neuen Coach Philipp Seib einfach auch jetzt gedeihen zu lassen, um dann eben dann am Ende des Jahres, wenn es richtig zählt, dann wirklich in guter Form dastehen zu können. Kasper Stornes, das auch noch, der andere Norweger, wenn man so will, der ja immer so ein bisschen mit hinten runterfällt aus diesem Trio, die ja zusammen sind, wo ja auch schon so ein bisschen geunkt wurde. Ich meine, in Oceanside war er auch schon vorne mit dabei, konnte das aber dann beim Laufen überhaupt nicht stehen, dieses Tempo, was beim Radfahren noch sehr, sehr gut aussah. Jetzt eben auch, die Quali ist dabei. Also auch da 3 Norweger auf jeden Fall in Nizza.
Ja.
Also Riesennummer.
Ein
Rundumschlag. Über Paul Schuster haben wir schon gesprochen. Das waren die Männer. Oder haben wir noch was vergessen? Was besprochen? Gehört?
Ich glaube nicht.
Nee, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Bock, weiter die Pro Series, die ja jetzt auch schon weitergeht demnächst, weiter anzugucken. Aber sprechen wir über die Frauen. Nicht weniger spektakulär.
Nee, was für ein Rennen. Auch hier eine neue Rad-Weltbestzeit von Taylor Nipp, 4 Stunden 19,46, schneller als Daniela Bleimehl im Vorjahr, die ja in Hamburg den Rekord damals aufgestellt hat. Auch Cat Matthews ist da drunter geblieben, also die beiden wirklich, starke Radfahrerin und auch starke Läuferin, zumindest eine von beiden, die dann auch gezeigt hat, dass es im Triathlon immer auf alle 3 Disziplinen ankommt und nicht nur auf die in der Mitte, wo man einen großen Vorsprung rausfahren kann. Cat Matthews hat gewonnen mit einem Marathon in 2 Stunden 49 und auch da ein richtig dicker Vorsprung am Ende. Fast 10 Minuten vor Taylor Nipp, also auch da eine Machtdemonstration einfach.
Ja, das muss man, glaube ich, am Ende so sagen. Und ich muss da so ein bisschen Abbitte leisten, denn wenn ich mich richtig erinnere, habe ich doch eher Taylor Nipp als Top-Favoritin hier in den Ring geworfen. Weil ich mir natürlich auch dessen, ich war mir dessen bewusst, dass das ihre zweite Langdistanz ist und dass sie auch bei ihrer ersten Langdistanz nicht gewonnen hat und dass sie da sehr, sehr viel noch Erfahrung sammeln muss, gerade was so den Marathon angeht und dass auch sie auch ja eine bisschen andere Saison in der Planung hat. Wahrscheinlich, sie lässt das ja immer nicht so richtig raus, welche Rennen sie macht, aber es ist klar, als T100-Weltmeisterin wird sie da gefragt sein, das will sie auch. Und deswegen war dieser Ironman so ein bisschen so eine Fragezeichen-Zwischenstation, der musste her sozusagen, denn ihr nächstes großes Ziel ist halt eben die WM auf Hawaii. Und ja, diese Doppelbelastung, sage ich mal, da war natürlich die Frage vorher, mit was für einem Ziel tritt sie hier an? Ne? Ist es die Quali für Hawaii oder liebäugelt sie hier mit dem Sieg? Und es war dann wohl eher die Quali. Wobei ich zwischendrin sagen musste, und jetzt habe ich lange um den heißen Brei herumgeredet, ich hätte gedacht, Taylor Nipp macht genau das, was Cat Matthews macht, nämlich eine Machtdemonstration. Mhm. Dem war jetzt noch nicht so, und das war vielleicht auch gar nicht so angelegt. Aber ich hätte Taylor Nipp tatsächlich stärker beim Laufen noch erwartet. Und ich hätte Cat Matthews nicht so stark auf dem Rad erwartet, dass sie da quasi nur wenige Sekunden hinter Taylor Nipp ins Ziel kommt.
Ja, also ich kann das eigentlich nur so unterschreiben, wie du es gesagt hast, weil ich glaube, von Taylor Nipp ist man einfach diese Machtdemonstration auf der Mitteldistanz oder auch bei der T100-Tour so gewöhnt, dass man denkt, okay, das passiert jetzt auf allen Distanzen so und auch auf der Langdistanz, aber wir haben ja schon auf Hawaii gesehen, okay, das war dann auch ihre erste Langdistanz und dann direkt beim Ironman Hawaii. Ja. Das muss man immer so ein bisschen sich vor Augen halten. Aber da ist sie auch auf der Laufstrecke hochgegangen so ein bisschen und konnte da das Tempo nicht mehr mitgehen. Und vielleicht ist sie auch einfach diesmal ein bisschen zu konservativ an das Ganze rangegangen, obwohl sie im Ziel schon ziemlich fertig aussah.
Ja, aber vielleicht war es auch genau so geplant, ne? Ja. Also, dass es eben genau das Ziel war, irgendwie nicht zu sagen, wir hauen jetzt hier schon mal alles raus beim Radfahren, weil du musst am Ende auf jeden Fall auch noch den Marathon laufen. Und nicht alles raushauen könnte dann aber trotzdem bedeuten, neuer Radrekord. Ja, also da bin ich mir sicher, da ist das Ende der Fahnenstange definitiv nicht erreicht. Und man könnte auch sagen, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Quali war das Ziel, Quali erreicht.
Und auch mit einer immer noch richtig starken Performance. So, das ist ja immer noch Fakt, auch wenn sie 15 Minuten langsamer gelaufen ist als Katrina Matthews, was natürlich schon richtig viel ist.
Ja.
Aber ich glaube, vor allem mit ihrem Fokus ja auch auf die T100-Serie und ihrer angestrebten Titelverteidigung da, dass der Fokus gerade vielleicht noch nicht so sehr auf dem Marathon liegt und dass das eher so dann Richtung Hawaii kommt. Also bis dahin ist ja noch ein halbes Jahr Zeit. Also da hat sie noch genug Zeit.
Ja, sprechen wir über Cat Matthews. Letztes Jahr ja mit Problemen in die Saison gestartet, kann man so sagen, in Miami Wadenprobleme, dann die Fragezeichen, wird sie überhaupt rechtzeitig fit für Texas? Das ist ihr gelungen, aber sie musste damals gehen, immer wieder zwischendrin, trotzdem hat sie gewonnen, konnte das so pacen und in diesem Jahr, auch wenn sie das gar nicht so vorher so geäußert hat, sehr offensiv, war die Ausgangssituation eine komplett andere, das wissen wir jetzt, sie war mega fit, wusste das auch, das Selbstbewusstsein war da. Sie hat jetzt gerade eben nochmal gepostet, dass sie gesagt hat, ihr war klar, es wird solche Rennen wie an diesem Tag, wo es eigentlich nur darum geht, gegen sich selber anzutreten und dass eine persönliche Bestzeit das Ziel ist im Prinzip und ein realistisches Ziel, die gibt es nicht so oft und die wollte sie anpacken und das hat sie beeindruckend gemacht, also wirklich. Wie er erstens und zwischendrin bin ich auch ganz ehrlich, als der Rückstand auf Taylor Nipp immer größer wurde beim Radfahren und wir dann irgendwann Richtung 8 Minuten gingen, habe ich gedacht, okay, das Ding ist erledigt. Wäre es ja auch noch nicht gewesen, aber letztendlich, ne, und dann dreht sie auf einmal diesen Spieß und verkleinert den Rückstand und da hätte man schon ahnen können, Cat Matthews ist eine Athletin, die, wenn sie erstmal diesen Weg eingeschlagen hat nach vorne, nicht mehr zu bremsen ist.
Aber in der zweiten Wechselzone waren es dann immer noch 6 Minuten Rückstand und dann war immer noch so die Frage, okay, kommen sie dann da nochmal dran oder nicht? Oder wie eng wird es am Ende? Ja, gar nicht. So, das war,
gar nicht, und vor allen Dingen auch, wer dann auf höhere Spannung gehofft hat und dass es sich bis zum Ende zieht und wir noch, der wurde
komplett enttäuscht.
Der wurde enttäuscht. Und da habe ich ein ganz, ganz spannendes Zitat von Mark Matthews, von ihrem Mann, gefunden, der gepostet hat, er hätte ihr zugerufen auf der Laufstrecke, triff smarte Entscheidungen, du wirst sie kriegen. Und er sagt, die smarte Entscheidung sah folgendermaßen aus, die ersten 5 Kilometer in 18:31 mit einer Pace, die auf einen 2:36er Marathon hingelaufen würde. Tellernip so schnell eingeholt wie möglich und dann auf das Beste gehofft. Es ist fast schon nervig, dass das aufgegangen ist. mit einem lachenden Smiley. So nach dem Motto, ich hab dir gesagt, triffst du smarte Entscheidungen. Was machst du? Harakiri und dann hoffen, dass es klappt. Und dann geht's auch noch auf. Und dann kennt man ja, ne? Wenn man dann sagen muss, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, kann man. Ja. Nein, ich glaube, die wissen, was gemeint. Also es war einfach krass, wie sie da durchgezogen hat. Und das bringt natürlich auch ihre Leistung am Ende, die Gesamtzeit, sie jetzt da in Regionen, die auch der Weltbestzeit immer näher kommen.
Ja, 8 Stunden 10, 34, also es sind immer noch 8 Minuten auf die Zeit von Anna Haug.
Die aber auch verrückt war.
Die auch sehr verrückt war, wo Anna Haug auch 11 Minuten schneller gelaufen ist.
Ja.
Auf dem Marathon, also...
Das ist ja tatsächlich das nächste große Fragezeichen. Ja. Wie geht's weiter mit Anna Haug? Ne? Ist sie die, wenn sie denn wieder zurück ist, wird sie dann alle Zweifel wegwischen und sagen so, was reden wir hier? ich bin wieder zurück. Das wird unfassbar spannend hinten raus. Und ja, und auch die Weltmeisterin Laura Philipp startet ja erst sehr spät in die Saison.
Ja.
Das wird großartig hinten raus. Also da haben wir noch sehr, sehr viele Geschichten auf jeden Fall dieses Jahr.
Der nächste weibliche Schlagabtausch beim Ironman Hamburg auf jeden Fall am 1.6. Also noch ein guter Monat und dann wissen wir auf jeden Fall mehr.
Ja. Erwähnen muss man auf jeden Fall Lisa Perterer, die für die so ein bisschen das Gleiche gilt, finde ich, wie für Rudi von Berg, die jetzt mit ganz vorne nichts mehr zu tun hatte, aber der ja ein sensationeller dritter Platz gelungen ist, denn sie war schon qualifiziert. Also es war jetzt nicht mal mehr so, dass sie da irgendwie jetzt so alles für die Quali, sondern ja einfach ihr dann auch ein richtig, richtig gutes Rennen gelungen ist. Und ich finde, wenn man jetzt über sie etwas sagen kann, muss man sagen, Hitzerennen, ja, bitte. Ja. Unbedingt. Also es ist krass, oder? Schon jetzt das zweite Mal, oder schon, also mehrfach schon, ne? Auf Cozumel erfolgreich gewesen, T100 in Singapur erfolgreich gewesen und jetzt eben hier auch in Texas bei den Bedingungen, das kann sie,
ja,
definitiv.
Ich wollte gerade sagen, wir können zwei Dinge über Lisa Perterer festhalten. Sie ist erstens brutal in Form und zweitens kommt sie unfassbar gut mit Hitzerennen zurecht. In Singapur, ich meine, damit hat ja auch keiner gerechnet, das war bei Juri Köln auch so 2024 als Wildcard. Jesia jetzt auch als Wildcard bei den Singapur T100 dann direkt auf den zweiten Platz gekommen, wo man dachte, okay, Lisa Perterer kommt jetzt irgendwie von der Kurzdistanz, macht mal eine Mitteldistanz, obwohl sie ja schon auch immer mal wieder eine Mitteldistanz gemacht hat und dann auch im vergangenen Jahr ihre erste Langdistanz beim Ironman Cozumel, wo sie dann Zweite hinter Anna Reischmann wurde. Aber das war wirklich schon eine beeindruckende Kampfansage und jetzt der dritte Platz in Texas ist eigentlich nur noch eine Bestätigung von ihrer Form.
Auf jeden Fall. Also die, und den Eindruck hat sie auch im Ziel da gemacht. Irgendwie, es scheint einfach für sie zu laufen und sie kann, glaube ich, so ihr Glück da auch noch gar nicht so richtig fassen. Irgendwie so, sie ist sehr, zeigte sich auch wirklich überwältigt irgendwie wieder von ihrer Leistung, aber umso schöner, wenn es aufgeht und eben auch dann eben in Schlagdistanz, ne? Und wie gesagt, Quali für Hawaii eingetütet und die Bedingungen auf Hawaii, die kennen wir ja nun.
Die dürften ähnlich sein.
Die dürften ähnlich sein, ja. Also.
Gute Vorzeichen.
Sehr, sehr gut. Und dann machen wir es bei den Frauen auf jeden Fall auch komplett. Qualifiziert haben sich Katrina Matthews, Taylor Nipp, Alice Alberts, Tamara Jewett und Hayley Chura, weil Lisa Perterer und Sarah Svensk bereits qualifiziert waren. Auch für Tamara Jewett übrigens, ne? Langdistanz-Premiere,
ja,
hat es auch hinten rausgereicht. Sie hat, das finde ich immer sehr witzig, sie belohnt sich immer mit Eis. Das kann man immer auf ihrem Instagram-Kanal sehen. Irgendwie nach Rennen gibt es immer ein riesen Eis und das hat sie sich auch dieses Mal verdient. Da bin ich auch gespannt. Unfassbar gute Läuferin, hat auch jetzt hier, selbst auch da, wenn der Rückstand einfach da ist, das liegt einfach an der Leistung von Cat Matthews, aber zweitbeste Laufzeit mit 2:57.02. gibt es nichts zu meckern. Also funktioniert auch auf der Langdistanz. Und ich meine, da gilt natürlich genau das Gleiche bei ihr. Da wird sie auch sich erst dran gewöhnen müssen, auch an eben diese Belastung, auch durch das lange Radfahren und so weiter, dass sie laufen kann, das steht außer Frage.
Ja.
Sehr, sehr schönes Rennen auf jeden Fall. Und ja, die Favoriten haben sich durchgesetzt.
Alle, mit denen man vorher gerechnet hat, waren noch am Ende ganz oben. Also, und in beeindruckenden Zeiten, wir haben oft genug jetzt schon drüber gesprochen, aber man muss es einfach sagen, das zu so einem Zeitpunkt ist echt beeindruckend.
Macht Spaß, auf jeden Fall. Das war's zu Texas, oder?
Das war's zu Texas.
Genau. Über die Punktezahlen jetzt bei den in der Pro Series zu gucken, macht noch keinen Sinn, sage ich mal. Es sind nur ganz, ganz wenige dabei, die überhaupt zwei Rennen dann einbringen. Die schieben sich dann schon so ein bisschen nach vorne. Drei Rennen gibt's, glaube ich, auch schon. Aber ich meine, da das ist jetzt auch das Schöne an der Pro Series, da wird wirklich zum Schluss abgerechnet, da brauchen wir irgendwie die Ergebnisse. Genau, und zwischendurch kann man schon sagen, ob man sich verabschieden darf oder nicht, aber momentan ist noch für alle alles drin. Also von daher rattern wir das jetzt auch nicht durch, sondern gehen weiter zum Sonntag, kann man sagen. Ironman 73 Valencia, letztes Jahr noch Pro Series, dieses Mal nicht.
Ja.
Aber nicht weniger erfolgreich.
Nicht weniger erfolgreich, ja. Vor allem für die deutschen Athletinnen und Athleten. Daniela Kleiser hat ihre erstes Ironman-Rennen gewonnen. Ja. Mitteldistanzerfahrung hat sie ja schon reichlich. Jetzt auch ihren ersten Sieg bei einem Ironman-Event vor Jean Leher und Lizzie Rayner. Jean Leher kennen wir ja von der Kurzdistanz, ist ja da in den vergangenen Jahren sowas wie die Überfliegerin geworden. Die Luxemburgerin, eigentlich gebürtige Französin, startet für Luxemburg. Ja, 4:05:36. Und irgendwie, man konnte es so ein bisschen vorhersehen, dass es gut für sie laufen konnte, weil wir wissen alle, sie ist eine richtig oder eine verdammt schnelle Läuferin, hat auch jetzt wieder den schnellsten Run-Split an den Tag gelegt und man hat so im Ticker immer, weil es gab ja leider keinen Livestream, weil es nicht Pro Series war, aber man hat so im Ticker immer gesehen, wie sie auf der Laufstrecke einen Platz nach oben wanderte und irgendwann war sie ganz vorne und dann wusste man, okay, das Ding ist gelaufen.
Ja, und ich meine, das war tatsächlich dann wirklich eigentlich schon sehr, sehr früh absehbar und so hat sie sich dann auch im Interview bei uns geäußert, dass sie gesagt hat, selbst mit ihrem Rückstand beim Schwimmen, sie ist 31:14 geschwommen, war es nur die 18. beste Schwimmzeit. Selbst mit dem Rückstand konnte sie gut leben, ne? Weil es eben nicht irgendwie Richtung 10 Minuten ging oder so, sondern es gesagt hat, okay, das ist ganz gut, ich weiß, ich habe auf dem Rad Fortschritte gemacht, das hat sie so gesagt, das zeigt sich dann auch, drittbeste Radzeit und dass sie laufen kann, du hast es angesprochen, war dann eben kein Geheimnis mehr und dass sie da die beste Laufzeit des Tages hinlegt, 1:13:37, was dann halt eben, ja, einfach auch diese berühmte andere Liga im Vergleich zu vielen anderen dann auch ist und ja, da kann dann auch fast keiner mehr mitgehen. Das ist sie dann einfach schön durchgezogen und das resultiert dann im ersten Sieg. Und das haben wir schon oft gesagt, wenn wir über sie gesprochen haben und so mal gesagt, so Mann, wenn das vorne nicht schon immer so, der Rückstand schon so groß wäre, ne, dann wäre sie auch viel häufiger in Schlagdistanz, was den Kampf um den Sieg angeht. Und das ist ja jetzt gelungen. Sehr gespannt, wie es da weitergeht, denn sie ist auch demnächst ja schon wieder unterwegs.
Ja, wird auch seit dieser Saison jetzt gecoacht von Ben Ressel, also auch da, der Erfolgstrainer schlägt wieder zu. Auch schneller gelaufen als ein Großteil der Männer, also wirklich richtig beachtlich. Annabelle Knoll ist als zweite Deutsche noch auf den 7. Platz gekommen, die hatte die schnellste Schwimmzeit, aber dann auf dem Rad ein bisschen Pech, weil sie bei Kilometer 8 alle ihre ganze Verpflegung verloren hat und dann wurde es ein sehr langer Tag für sie.
Ja. Also hat ein bisschen gezahlt hin, aber eigentlich auch sehr, sehr lange gut dabei gewesen, auch eine volle Schlagdistanz, ja.
Auch viertbeste Radzeit gefahren, aber dann beim Laufen wurde es dann zäh.
So ist es. Ja, und bei den Männern? Doppelsieg.
Johannes Vogel vor Fabian Kraft. Johannes Vogel auch sein erster Sieg auf der Mitteldistanz. Schnellster Laufsplit, 3:34:35. Fabian Kraft, eine gute Minute dahinter auf dem zweiten Platz vor dem Schweizer Adrien Briffaut.
Yep. Und das wollen wir nicht verschweigen, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen auch große Namen dabei, auch wenn sie teilweise ja auch ein bisschen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, Verletzungen und so weiter, aber bei den Männern zum Beispiel Clément Mignon hinter sich gelassen, das gibt glaube ich auch Selbstbewusstsein, ne? Auch wenn es jetzt so, sagen wir mal, nicht die Übernamen sind, aber es sind alles Namen, von denen man weiß, dass sie auch schnelle Rennen auf jeden Fall drinne haben, so, ne?
Ja.
Von daher, guter Tag für den deutschen Triathlon in Valencia. Das könnte man auch für die Age-Grupper sagen. Weißt du ja, Eigenlob stinkt ja, aber wir sonnen uns ja sehr gerne in den Erfolgen unserer Kollegen.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Lars, der das Age-Group-Rennen gewonnen hatte. Wie sollte es anders sein?
Ja, Lars Wiehert, bester Age-Grouper overall und natürlich dann auch in seiner Altersklasse. Richtig souverän.
Sieg Mann. Wiederholt aus dem Vorjahr.
Mit guter Laune und danach noch am Mikrofon. Muss man auch erstmal hinkriegen.
Ein Mann, der alles kann.
Ja, definitiv. Das hat uns sehr gefreut. Das war eine schöne Geschichte. Und ja, also jetzt müssen wir aber auch weitermachen. Über Valencia können wir gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Wie gesagt, wir waren zwar vor Ort, aber im Rennen, deswegen fehlt uns da der Einblick dahinter. Und ähnlich sieht es auch aus bei der Duathlon-WM in Alsdorf, die stattgefunden hat. Ne? Eine Traditionsveranstaltung, die in diesem Jahr zum ersten Mal die Weltmeisterschaft war. Dementsprechend konnte man davon ausgehen, dass viele Deutsche am Start sind. Das war auch so. Und dass viele, viele gute Deutsche auch am Start sind. Und auch das war so, ich würde fast sagen, ein Medaillenregen für Schwarz-Rot-Gold bei der Duathlon-WM.
Ja, Merle Brunet, auch da muss man sagen, wie sollte es anders sein, aber die dreifache Weltmeisterin über die Langdistanz im Duathlon, auch jetzt Mitteldistanz-Weltmeisterin, wahrscheinlich auch schon mehrfach, ich weiß gerade gar nicht genau.
Ja, da erwischst du mich jetzt. Ich weiß, dass sie in Nizza bei der Ironman-WM zweitbeste Deutsche war, hinter Laura Philipp. Und also jetzt wieder in ihr, ja, ich glaube, man kann es fast schon sagen, in ihrer Spezialdisziplin unterwegs. Duathlon-Weltmeisterin, Merle Brunet, klingt gut. Beim Radfahren sich an die Spitze gesetzt, das ist ihre, würde ich sagen, auch ihre Spezialdisziplin. Mhm. Und dann Vollgas, All-In durchgezogen, alles auf eine Karte. Und das hat sich gelohnt, hat sich ausgezahlt mit dem Titel. Sie ist, ich wollte gerade sagen, nebenbei kann man nicht sagen, sondern sie ist hauptberuflich Ärztin und halt eben auch eine unfassbare Sportlerin. Finde ich super, super spannend und extrem respektabel, wie man das unter einen Hut kriegen kann. Arbeitet als Neuroradiologin in der Klinik. Krasse Biografie auf jeden Fall.
Und hat sich jetzt zwischen Beruf und Duathlon-Training auch das Schwimmen beigebracht. beim Ironman Nizza hat sie ja im vergangenen Jahr dann auch die Quali geholt, ist, wie du gesagt hast, zweitbeste Deutsche geworden. Dann bei der WM auch in Nizza. Hat sich natürlich damit einen guten Kurs für eine starke Radfahrerin ausgesucht. Und das starke Radfahren von ihr, das kennt man auf jeden Fall. Sie war ja auch bei der E-Cycling World Championship am Start im vergangenen Jahr in Dubai. Da klare Schwächen- und Stärkenverteilung. Schwäche würde ich jetzt nicht sagen, aber Verbesserungspotenzial.
Auf jeden Fall. Medaillenregen habe ich angedeutet. Ja. Madeleine Kappler auf Platz 3 noch gelandet und bei den Männern Simon Huckestein auf Platz 5. Und was wir nicht verschweigen wollen, ist, das bedeutet natürlich auch deutscher Meister, genauso wie Merle Brunet, deutsche Meisterin. Es war nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern auch die deutsche Meisterschaft. Zeitgleich für die deutschen Athleten dann also da den Titel eingesackt. Und wir kommen einfach nicht, wir müssen Ehre, wem Ehre gebührt, denn natürlich gab es neben dem Elite-Rennen auch das Age-Grouper-WM-Rennen und also wenn man von Medaillenregen sprechen kann, dann da auf jeden Fall, also beeindruckend. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach mehr. Wir müssen jetzt einfach, wir können nicht irgendjemanden weglassen, der eine Medaille geholt hat. Deswegen machen wir das jetzt und wir gehen einfach mal von den, von jung zu alt, würde ich sagen. Und da starten wir, 20 bis 24 bei den Frauen. Sarah Strothmann gewinnt vor Milena Oppelt. Dann 25 bis 29. Yannick Noah Reitz holt die Silbermedaille. Bei den Frauen gewinnt Vanessa Abraham. Es hört nicht auf. Es geht einfach so weiter. 30 bis 34. Yves Becker auf dem dritten Platz. Und ja, ausnahmsweise mal nix bei den Frauen, so muss man es tatsächlich sagen. 35 bis 39, Felix Otto, Silber. Bei den Frauen gewinnt Marie Hauer vor Annika Oettinger, Silber. 40 bis 44, auf dem dritten Platz, Daniel Ripke. Und jetzt kommt's bei den Frauen, auch viele bekannte Namen aus dem Triathlon. Es gewinnt Beate Zanner vor Katrin Esefeld und Silke Piri auf 3. Also Sweep für Deutschland. 45 bis 49. Meine Altersklasse. Ja, ich stand auch tatsächlich auf der Startliste, musste verletzungsbedingt richtig, richtig schweren Herzens absagen und habe aber auch, nicht, dass ich nicht da schon mit gerechnet hätte, aber beim Blick jetzt auf die Ergebnisse geschluckt und habe gesagt, so, da hätte man sich mit einem Platz.
War ein bisschen Erleichterung dabei?
Nee, ich hab das gewusst, dass es so kommen würde, aber die Bestätigung hat dann doch ein bisschen wehgetan. Wahnsinnige Leistung, zu denen ich nicht in der Lage gewesen wäre. Deswegen reden wir jetzt über die, die es richtig können, nämlich über Christian Haupt, der die Altersklasse gewonnen hat vor Thomas Gogelin und bei den Frauen Sandra Kummerow auf dem Silberrang. 50 bis 54. Wo sind wir? Matthias Küchler auf Platz 2, Simon Bratsche, spricht man so aus? Ah nee, ist auch gar nicht. Brace ist Great Britain, habe ich falsch gesehen. Also Matthias Küchler und 50 bis 54 bei den Frauen, aber wieder Marianne Carpenter auf 1. Ach nee, Quatsch, auch die Briten. Mann, ey, jetzt komme ich aber schon durcheinander. Aber auf Platz 2, Simone Aumann, Silber. So, jetzt sind wir aber, jetzt kommen wir langsam dem Ende entgegen. Bei den Männern 55 bis 59, Sieg durch Dirk Strothmann vor Achim Grönhagen. Und bei den Frauen gewinnt Nicole Best. Und Bettina Haas auf Platz 3. 60 bis 64 bei den Frauen auf dem zweiten Platz, Ina Ketzer auf Platz 3, Brigitte Knabben und 65 bis 69, haben wir noch was? Marie-Louise Hermanns, Dr. Marie-Louise Hermanns auf Platz 3 und 70 bis 74. Jörg Steele gewinnt und Ortwin Ruland auf Platz 3 und 75 bis 79 Reinhard Joas gewinnt auf Platz 3 Theodor Block, 75 bis 79 Frauen Inge Stettner. Ah, Inge durfte ich schon mal interviewen und ein Porträt schreiben. Eine unglaubliche Frau. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der so viele Medaillen gesammelt hat wie sie. Also es ist auf jeden Fall krass. Eine wirklich, wirklich Vorzeigeathletin in Schwarz-Rot-Gold. 75 bis 79 Altersklasse. Silber für Inge Stettner. Und in der Altersklasse, und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, 80 bis 84, Paul Thelen kommt ins Ziel und holt sich Gold für Deutschland.
Richtig beeindruckend. 80 bis 84, den ersten Zehner gelaufen in 54.
Ja.
Rad gefahren 60 Kilometer in einer Stunde 46 und dann nochmal eine Stunde 1 gelaufen für den zweiten Zehner.
Unfassbar.
80 bis 84, Jahrgang 1943.
Es gibt nichts, was ich so sehr als Vorbild nehmen könnte, wie diese Athletinnen und Athleten, ja, die es einfach geschafft haben, bis ins, und das darf man dann auch irgendwann noch sagen, ins hohe Alter, einfach so krass fit zu sein, dass sie einfach solche Sachen, nicht nur, dass man sich überhaupt noch irgendwie bewegt, sondern auch solche Zeiten da irgendwie rauszuschrauben.
Brutal.
Ja, das ist wirklich brutal und wirklich, wirklich schön mit anzusehen. Also höchster Respekt, herzlichen Glückwunsch an alle Medaillenkandidaten. Und wir haben es im Vorfeld gesagt, wenn wir jetzt noch alle aufgezählt hätten, die irgendwie in den Top 5 waren, dann wären wir noch lange nicht fertig geworden. Also es war wirklich ein wirklicher Medaillenregen für Deutschland. Und vielleicht ein anderes Mal in Schwarz-Rot-Gold. Aber da muss ich mich noch ein bisschen strecken, dass ich da irgendwo in die Region komme. Da sind wir weit von entfernt.
Vielleicht ja dann mit 80.
Ja, ich ziehe einfach durch. Aber naja, mal schauen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber irgendwie muss das Ziel sein, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also fit bleiben ist das Ziel.
Immer in Bewegung bleiben, auf jeden Fall. So, das war's mit dem Triathlon. Wir müssen noch einmal rüber gucken. Triathlon, Duathlon haben wir ja so. Da gehen wir jetzt einmal noch rüber zur Solo-Veranstaltung des Wochenendes, weil wir es hier auch erwähnt haben und weil wir da sehr, sehr, sehr gespannt darauf waren. Der London-Marathon. Und eigentlich hat uns ja wirklich nur interessiert, wie schnell ist Alex Yee, der Olympiasieger,
verdammt
am Ende.
Schnell.
Verdammt schnell. 2 Stunden 11.08 ist er gelaufen. Platz 14 damit overall.
Zweitschnellster Brite.
Zweitschnellster Brite, genau. Und Alex Yee hat es als die beste Erfahrung seines Lebens danach betitelt und war auch wirklich, wirklich, wirklich zufrieden, obwohl er sein gestecktes Ziel, wenn man so sagen, nicht ganz erreicht hat.
Eine Zeit unter 2:10 wäre natürlich optimal gewesen. Hat er knapp verpasst, aber ich glaube, fürs Marathondebüt als Nichtläufer, sozusagen als Nichtlaufspezialist, sondern als Triathlet, so abzuliefern in einem, also er hat natürlich schon den Fokus auf den Marathon gelegt, aber trotzdem noch für Triathlon weiter trainiert. Nicht nur ist er gelaufen, sondern auch noch geschwommen und Rad gefahren und dann so eine Zeit abzuliefern, also.
Ja, ich finde den Ansatz extrem faszinierend, zu sagen, er will sich, obwohl es eine Paradedisziplin ist, im Laufen noch verbessern und dafür hat er den Zeitpunkt jetzt einfach ja perfekt gewählt, muss man sagen. Ne? Irgendwie da, wo es im Triathlon jetzt sozusagen eine so eine Zwischensaison gibt und eben viele Kurzdistanzen auf die längeren Distanzen gehen, hat er einfach gesagt, also ich will jetzt im Laufen noch was drauflegen und da ist jetzt die Zeit. Und das hat er interessanterweise im Ziel dann auch nochmal gesagt. Hat er gesagt, na, wer weiß, vielleicht war das noch nicht der letzte Marathon dieses Jahr. Was ich auch ganz spannend finde, dass er sagt, diese Reise kann noch weitergehen. Für ihn beginnt quasi wieder ab Februar im 2026 so das Leben als Vollzeit-Triathlet und dann ist auch wirklich all in für LA und bis dahin ist noch ein bisschen Luft, noch so ein bisschen zu arbeiten. Also ich bin gespannt, ob wir ihn noch da noch weitersehen. Ich hoffe, dass er das noch weiter so, ja, so begleitet und so offen macht. Ich finde das extrem inspirierend, so wie er da eben an seiner Form und an der Performance arbeitet und ich meine, das ist wirklich dann in dieser Kategorie ist es halt einfach auch verdammt eng, da noch ein bisschen schneller zu werden. Aber ich fand es irgendwie auch beruhigend, da zu sehen. Irgendwie, ich meine, im Vorfeld war die Rede eben davon, dass er gesagt hat, ja okay, bis Kilometer 30, 32, 34, da wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt mit seinem Coach. Ne? Das können wir ungefähr einschätzen und danach ist Wundertüte. Und ja, da geht es dann halt auch für den Alexi dann eben nicht einfach so weiter, sondern sehr, sehr, sehr schön im Ziel zu sehen, als er einfach so in die Kamera geguckt hat und gesagt hat, God damn, Marathon is hard. Ja, in der Tat.
Bei so einer Zeit fragt man sich natürlich auch, wie wird das auf einer Langdistanz aussehen? Aber bis der auf einer Langdistanz startet, das wird noch ein paar Jahre dauern.
Ja, er hat sich auch da so geäußert, dass er gesagt hat, wenn überhaupt, das reizt ihn natürlich schon auch irgendwie, aber wenn überhaupt, dann irgendwie nach 2028. Ja. Und die Zeit hat er, von daher. Schade, man will natürlich, also für so Triathlon-Fans, ich würde das halt wahnsinnig gerne sehen und wenn es halt einfach auch nur, wer weiß, vielleicht sehen wir das ja dieses Jahr noch zumindest annähernd, also es wabert ja so durch den Raum, dass T100 ja, da möglicherweise mit einer Wildcard winkt, wobei, jetzt muss ich gerade mal überlegen, mit den neuen Bedingungen, weiß ich gar nicht, ob sie da so freigebig sein können mit Wildcards noch. Naja, ich glaube,
die finden da Mittel und Wege und Regelanpassungen, dass das möglich sein dürfte.
Möglicherweise. Würde mich auf jeden Fall sehr reizen und ja, darüber sprechen wir ein anderes Mal. Aber das war das Wochenende. Also wahnsinnig viel Action. Ich habe sehr viel Zeit vom Bildschirm verbracht, viel mehr, als es gut ist. Aber ja, da konnte man nicht weggucken. Und es geht so ähnlich weiter.
Ja. Pro Series steht schon wieder an. Es ist schon wieder Race Week.
Absolut.
Wir kommen da gar nicht mehr raus. Die Triathlon-Saison nimmt Fahrt auf, wie wir.
Ist im vollen Gang. Können wir uns sparen? Wir sind voll mittendrin.
Das Triathlon-Jahr wird immer länger und wir sind mittendrin. Ende April. Am Wochenende geht es weiter mit dem Ironman 70.3 Venedig. Teil der Pro Series und auch wieder da richtig gute Starterinnen und Starterfelder. Bei den Frauen mit der Startnummer 1 Anne Reischmann am Start.
Über die haben wir ja schon viel gesprochen dieses Jahr.
Das ist richtig. Hat den Ironman, jetzt muss ich kurz überlegen,
Südafrika
gewonnen. Ja. Yep. Den Ironman Cozumel auch im vergangenen Jahr, also ein richtig guter Lauf. Jetzt die Mitteldistanz, wo es natürlich schon ein bisschen mehr aufs Schwimmen auch drauf ankommt, was ja noch so eine kleine Schwäche von ihr ist. Aber wir sind gespannt. In ihren anderen Disziplinen ist sie auf jeden Fall richtig stark. Und wenn sie auch in der ersten Disziplin den Rückstand gering halten kann, dann wird das auf jeden Fall ein sehr gutes Rennen. Solveig Lofset ist auch am Start, also auch da die Norwegerin vertreten. Kommt ja auch vor einer Kurzdistanz, also bringt auch ordentlich Speed mit, vor allem im Wasser hat er auch in Gdynia im vergangenen Jahr die neue Ironman 70.3 Weltbestzeit aufgestellt, auch wenn der Kurs da ein bisschen zu kurz war. Das muss man immer dazu sagen. Daniela Kleiser steht auch hier wieder auf der Startliste. Da müssen wir natürlich einmal schauen, ob sie auch wirklich an den Start geht oder ob das einfach nur so eine Ausweichsituation war.
Aber so hat sie sich zumindest geäußert. Also sie hat es auf jeden Fall auf dem Schirm. Das will sie machen. Ob das dann jetzt auch dann, so hat sie es nach dem Rennen gesagt. Muss man natürlich immer sehen, wie sich die Woche dann entwickelt und so.
Lena Meissner auch am Start. Hat ja auch im vergangenen Jahr in Valencia eine richtig gute Mitteldistanz abgeliefert und auch die ganze Saison über natürlich immer mit ein paar Kurzdistanzauftritten noch gespickt. Aber jetzt auch ihre erste Mitteldistanz in diesem Jahr in Venedig. Henrike Güver ist noch aus Deutschland am Start und noch viele weitere. Madeleine Kappeler, wir hatten sie erwähnt, schon bei der Duathlon-WM ist gemeldet. Mareike Gugel steht hier noch und Jenny Jendrischek sowie Johanna Ahrens.
So sieht's bei den Frauen aus. Und bei den Männern ist auch Action geboten.
Bei den Männern ist richtig Action geboten. Ich muss einmal meine Blätter hier
sortieren.
Die Startnummer 1 hat der ehemalige Ironman 70.3 Weltmeister Rico Bogen.
Ja.
Jan Stratmann mit der Startnummer 2. Leonard Arnold mit der Startnummer 3. Jonas Schomburg mit der Startnummer 6. Panayotis Bitados, der Überflieger auf der Mitteldistanz.
Mann, wird
der
das Grieche schnell.
Mit der Startnummer 7. Jonas Hoffmann ist am Start. Pierre Lecor ist am Start.
Das ist geil.
Ich nur Heißdüsen.
Und vor allen Dingen male ich mir das alles schon gerade aus, wie das alles auf der Laufstrecke. Also ich meine, du hast ja fast jetzt nur Laufspezialisten aufgezählt. Das ist
Lasse
Wahnsinn.
Priester gibt sein Debüt auf der Mitteldistanz.
Jawohl.
Gregor Payet, den kennt man zum Beispiel auch von seinen Auftritten. Der hat auch gute Kontakte zur deutschen Mannschaft. Ist ja eigentlich auch Deutscher, startet für Luxemburg. Auch der am Start. Yannick Schaufler ist am Start, der, ich glaube, letztens erst Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal an dieser Stelle. Und auch seinen Masterabschluss gefeiert hat. Also Doppelpack, vielleicht ja am Wochenende dann der Dreierpack mit dem Sieg obendrauf.
Why not?
Es gibt eine so lange Liste und ein Name liest sich flüssiger als der andere.
Ja, tatsächlich. Und wirklich, das habe ich ernst gemeint vorne, ne? Also das, du hast das Wort Heißdüsen benutzt. Da sind natürlich Athleten dabei, die richtig Vollgas gehen. Und wenn da mehrere von dabei sind, umso besser. Wir werden es sehen. Also das wird auf jeden Fall spektakulär. Pro Series, du hast es angedeutet. Das bedeutet Live-Übertragung. Sehr, sehr gut. Wir können gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, wer am Ende die Nase vorn hat. Ansonsten alle Infos und so weiter, ne, das findet ihr alles auf trimark.de, das ist klar. Und wir sind sehr, sehr gespannt und werden dann schon sehr bald darüber sprechen.
Ich freue mich so.
Ich freue mich auch. Also, es kann so weitergehen. Für heute machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Verfolgt uns und denkt an unsere Presenter und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir gucken für euch und erzählen es dann.
So ist es.
Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.